Hallo und herzlich willkommen zu Folge 165 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Stefan Lerner von der Haushaltsbuch-App Monet. Und die hat schon 250.000 Downloads auf iOS. Aktuell, glaube ich, um die 16.000, 17.000 tägliche aktive Nutzer. Komplett mit einem Offline-Haushaltsbuch eben. Ohne Payment aktuell. Er hatte am Anfang mal eine kleine Subscription drin, ist dann rausgenommen und dadurch jetzt super Wachstum hinbekommen. Im Podcast sprechen wir natürlich dann darüber, ob er das ewig so weitermachen kann, wie er aktuell mit dem Thema App-Entwicklung umgeht, was er jetzt mit Spenden vorhat und wie Reddit für ihn als Kanal funktioniert. Bevor es jetzt losgeht, wie immer ein kurzer Hinweis oder Aufruf: Bewerte doch gerne den Podcast, abonniere ihn, empfehle ihn weiter und natürlich freue ich mich ganz besonders über Vorschläge für neue Gäste. Ich bin immer auf der Suche nach inspirierenden Gründerinnen-Stories. Auch weibliche Gründer fehlen mir hier im Podcast. Egal ob E-Commerce, App-Business oder SaaS-Content, völlig egal. Schreibt mir einfach gern eure Vorschläge oder falls ihr selber Bock habt, eine kurze Mail an hallo@happy-bootstrapping.de oder klickt einen der vielen Links in den Shownotes an. Darüber findet ihr mich auf jeden Fall. So, und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge mit Stefan und mir. Guten Morgen, Stefan, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Moin Andi, schön, dass ich da sein darf.
Kannst du mal in deinen eigenen Worten sagen, wer bist du, wo kommst du her und was machst du?
Mein Name ist Stefan Lerner, ursprünglich geboren in Künzelsau, gar nicht so weit weg von da, wo du bist. Ich sage immer, ich bin Schwabe, stimmt nicht, eigentlich bin ich Hohenloher, aber das kennt niemand, deswegen lasse ich das. Genau, und ich bin nach dem Abi nach Hamburg gezogen und habe dort Wirtschaftsingenieurswesen studiert. Lief auch ganz gut, hat auch einigermaßen Spaß gemacht. Am Ende kurz die Beraterlaufbahn eingeschlagen, lief nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Online-Tutorial für iOS-Entwicklung gemacht und seitdem nenne ich mich iOS-Entwickler. Ich hoffe, das geht für alle anderen studierten Entwickler auch klar.
Das Studium hast du fertig gemacht?
Genau, es ist ein leichtes Zwangsverhalten von mir. Wenn ich was anfange, bringe ich es zu Ende. Ich kann Dinge nicht abbrechen.
Ja, ist doch gut, aber das finde ich jetzt nicht so verkehrt. Okay. Aha, und dann wohnst du jetzt in Hamburg. Du arbeitest Vollzeit, glaube ich, oder Teilzeit? Wie war das?
Genau, ich bin nach dem Studium dann war ich 2 Jahre in Agentur, habe dort iOS-Apps entwickelt und bin dann zur Techniker Krankenkasse gewechselt. Zwecks auch Familienplanung. Ich wollte ein bisschen was Sicheres, entspannt ist der falsche Begriff, mit geordneteren Bahnen haben, um einfach auch die Familienplanung so ein bisschen vorantreiben zu können. Genau, und bin da jetzt seit 2020, also jetzt seit 5 Jahren bei der Techniker Krankenkasse und habe dann Anfang 2022 angefangen mit meinem eigenen Projekt Monet, worüber wir heute sprechen wollen. Genau.
Ja, Techniker Krankenkasse entwickelst du dann an der App mit, also die nutze ich auch. Ich bin da versichert von daher, die kenne ich ganz gut.
Ich war an vielen Baustellen dran. Ich habe dort angefangen, mit dem Auftrag an der elektronischen Patientenakte mitzuarbeiten. Und das habe ich dann auch 2,5 Jahre getan. War dann kurzzeitig in so einem übergreifenden DevOps-Team, das sich um alles irgendwie mitgekümmert hat. Und bin jetzt am Designsystem zuständig, das appweit alle Produkte vereinheitlichen soll, dass sie auch letztlich konsistent mit der Corporate Identity sind und auch mit der Web. Da arbeite ich jetzt derzeit mit dran.
Dein System, das wird vielen ein Begriff sein, die in größeren Firmen arbeiten. Hat es einen speziellen Namen bei euch? Die kriegen ja immer so fancy Namen.
Wüsste ich jetzt gar nicht. Nee, okay. Ich glaube, es heißt einfach nur Designsystem. Also mein Team heißt zumindest auch Designsystem. Genau. Also es ist schon, man will halt einfach ein bisschen den Schritt gehen in die moderne Welt. Und der Plan war auch mal irgendwann dieses Designsystem vielleicht auch zu veröffentlichen, so wie viele andere das ja auch machen, um da einfach irgendwie auch einen Marketingwert zu haben und sich damit auch irgendwie präsentieren zu können. Ich finde es ziemlich cool. Und es fällt einem als Kunde, finde ich, auch sehr schnell auf, wenn das alles nicht so einheitlich ist, wie man sich es wünschen würde. Ich finde es einen total guten Ansatz, ja.
Okay. Und dann machen wir jetzt den Schlenk zu Monet. Was genau macht es? Was genau kann ich damit machen?
Du kannst deine Ausgaben und Einnahmen manuell tracken und hast derzeit noch dezente Analysefunktionen, um dann zu verstehen, wofür du dein Geld ausgibst, wo du dein Geld einnimmst, wo vielleicht Verbesserungs- und Optimierungsbedarf ist. Und genau, als ganz klare Abgrenzung zu Finanzguru oder anderen großen Finanz-Apps ist es halt wirklich manuell. Also es gibt keinen automatischen Banksynchronisation. Was dann viele immer direkt sagen, was, manuell ist total anstrengend, würde ich nie nutzen, warum machst du das nicht automatisiert? Sehe ich ein, ich glaube, der Markt ist klein, aber es gibt wirklich Menschen, die hartnäckig, so wie ich, seit mehrere Jahre jede einzelne Ausgabe und Einnahme eingeben. Ist nicht für jeden, aber es gibt den Markt.
Also ich verstehe das auf der einen Seite. Ich mache das jetzt so, ich habe ein paar so Liquidation-Planning-Systeme für meine Firma mir angeschaut und ich bin mit allen nicht klar gekommen bisher, ne? Und habe jetzt nach wie vor auch ein Google Sheets-Dokument, wo ich meine regelmäßigen Ein- und Ausgaben drin habe, sodass ich eine Liquiditätsplanung machen kann. So. Und von daher verstehe ich das, glaube ich, dass du das für privat hast. Du ja, keine Ahnung, die eine Versicherung, die halbjährlich kommt, die kommt immer da, dann kommt die BU immer da, dann kommt die Miete oder Kredite, die kommen regelmäßig. Das Gehalt ändert sich nicht so häufig. Das ist jetzt ja, wenn man es einmal gemacht hat, glaube ich, nicht so der Aufwand. Aber
genau, einmal einzurichten ist schon ein bisschen Aufwand, das sagen auch alle, aber dann wird es echt schnell zum Automatismus. Also ich kann dafür nur werben, das ist immer der erste Schritt, seine Finanzen unter Kontrolle zu kriegen. Bei dir jetzt mit der Liquiditätsplanung, ich habe immer wieder Nutzer, die auch ihre Firmen damit irgendwie die Finanzplanung für ihre Unternehmen machen, bin ich überrascht, weil ich das nie mein Plan war und Monet heißt ja auch Haushaltsbuch im App Store. Scheint auch dafür anwendbar zu sein, aber ich glaube, das ist irgendwann ist dann auch der Kompetenzbereich Monets überschritten für diese eher komplexeren Anwendungsfälle.
Es kommt auf die Größe der Firma an, so, aber du hast halt so, keine Ahnung. Selbst wenn du 50 so Regel-Ein- und Ausgaben hast, dann kannst du das ja, ist ja mal eine Tätigkeit, die man einmal macht und dann klappt es vielleicht. So, und wie groß ist es heute? Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Also wie viele Nutzer hast du, wie viele Installationen auf den iOS und Android Store?
Genau, also Nutzer sind es täglich, waren es jetzt Anfang März, knapp über 16.000, die also wirklich die App offen hatten. Und Installationen sind es jetzt bei iOS knapp über 250.000 und bei Android, das sind es, ich glaube, knapp unter 15.000. Das hat einfach damit zu tun, dass die iOS-App seit Anfang 2022 existiert und die Android-App erst seit Mitte August letzten Jahres. Wobei die Android-App deutlich schneller wächst als die iOS-App in den Anfangszeiten, einfach durch diesen Cross-Plattform-Effekt, durch, wie nennt man es, gemischte Haushalte, ne? Also es gibt einfach Haushalte mit iOS und Android-Nutzern und da ist schon ein Werbeeffekt ganz klar. Man sieht also, dass die Leute die Apps im App Store sehen, weil sie da einfach schon für jedes Suchwort im deutschen Store sehr hoch platziert ist und dann wollen die das mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin nutzen und die laden sich dann halt im Play Store runter und das war halt ein extremer Turbo für die Entwicklung bei Google Play.
Kann ich dann, also wie funktioniert das? Sind wir natürlich schon im Produkt, kommen wir nachher nochmal drauf kurz, aber jetzt hast du es erwähnt. Wenn ich jetzt ein Android habe und meine Frau ein iPhone, können wir das Haushaltsbuch trotzdem zusammenführen? Nee, das wäre alles lokal.
Nee, es kann man zusammenführen. Ich nutze Firebase als Backend.
Okay.
Und letztlich wird ein QR-Code erzeugt und dann kannst du den abscannen und dann genau kann man gemeinsam
tracken. Bist du drin? Ah ja, okay. Ja, das macht ja dann Sinn. Okay, und jetzt haben wir die User.
Vielleicht nochmal ganz kurz dazu, das war auch mein initialer Anwendungsfall. Ich habe die App ja für mich und meine Frau geschrieben und es war von Anfang an klar, das muss möglich sein, weil wir halt unsere Finanzen immer zusammen schon getrackt haben.
Okay. Umsätze ist ja meine nächste Frage dann. Die gibt's ja aktuell, glaube ich, nicht.
Nee, die gibt's nicht. Ich habe jetzt diese Woche die ersten Versionen eingereicht mit einer Spendenfunktion. Das ist bei Google Play schon durch. Ich habe seit gestern 30 Euro eingenommen.
Oh, okay. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, wobei das, glaube ich, tatsächlich eher weniger wird pro Tag, weil es jetzt einfach noch die Nutzer sind, die jetzt derzeit die App schon nutzen und denen das jetzt angeboten wurde. Und das sind ja schon ein paar. Bei Apple ist das noch im Review und dann werde ich mal gucken, ob das Früchte trägt, ob sich das so managen lässt mit den Einnahmen oder wie ich da weitermache.
Werbung. Viele starten ihren Online-Shop mit Shopify. Ein schickes, vorgefertigtes Design auswählen und los geht's. Und dann wächst das Business. Mehr Traffic, mehr Bestellungen. Spätestens dann stellt sich die Frage, wie ist die Checkout-Experience eigentlich? Denn der Bezahlprozess entscheidet am Ende mit, ob aus dem Interesse am Produkt letztendlich Umsatz wird. Und genau dafür gibt es das Shopify-Plugin des Zahlungsdienstleisters Unser. Mit nur einer Integration bekommst du Zugang zu marktführenden Buy-Now-Pay-Later-Lösungen wie Rechnungskauf und Ratenkauf, zu Direktüberweisung und allen anderen relevanten Zahlarten wie Kreditkarte und Wallets. Alles sauber eingebunden, alles aus einer Hand. Für dich als Händler heißt das weniger Kaufabbrüche, höhere Warenkörbe und ein Checkout, der mitwächst. Gerade für Bootstrapper spannend, du musst dich nicht mit mehreren Anbietern oder komplizierten Setups herumschlagen. Unser kümmert sich um Zahlungsabwicklung, Sicherheit und Stabilität im Checkout. Und wenn es mal komplexer wird, arbeitet Unser eng mit Shopify-Agenturen zusammen. Weitere Pluspunkte: ein deutschsprachiges Kundencenter, das 24x7 erreichbar ist, und feste persönliche Ansprechpartner für dich. Wenn du jetzt deinen Shopify-Checkout stabil und zukunftsfähig aufstellen willst, schau dir jetzt das Plugin an. Alle Infos unter unser.com/de/Shopify. Wie immer findest du den Link auch in den Shownotes. Werbung Ende. Bevor wir tiefer ins Produkt einsteigen, würde mich die Gründungsgeschichte ein bisschen interessieren. Das ist ja immer auch ganz spannend. Du hast gesagt, 22 hast du damit schon angefangen. War es der eigene Need, der dich überzeugt hat? Oder war es das eine Produkt, mit dem du endlich mal selber eine App entwickeln konntest? Was war so die initiale Idee und Motivation, dass du es gemacht hast und dann auch publiziert hast?
Also zu dem Zeitpunkt hatten wir, glaube ich, schon seit 2-3 Jahren diverse Apps durchprobiert, um unsere Finanzen zu tracken. Also ich mache das, seitdem ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich direkt jeden Cent irgendwie getrackt mit einer App und dann irgendwann auch meine Freundin oder jetzt Frau dazu gebracht, da mitzumachen, weil ich es einfach spannend finde und wichtig finde, einen Überblick über seine Finanzen zu haben. Und dann hatte ich Anfang 2022 schon 5-6 Apps durch. Und es gab immer irgendwann den Moment, wo ich so genervt war, gar nicht jetzt von irgendwelchen Kleinigkeiten, von Design oder UX, sondern von plötzlich tauchen alle Transaktionen wiederkehrend doppelt auf. Plötzlich wechseln die Tage, plötzlich stimmen die Summen nicht mehr. Das waren so wirklich Fehler, die ich auch nicht verstanden habe als Entwickler, woher die kommen oder wie ich sie vermeiden kann. Und dann, der Gedanke kam dann relativ spät, ich habe zu dem Zeitpunkt ja schon 5 Jahre iOS-Apps entwickelt. Und irgendwann dachte ich mir, warte mal, dann mach's halt einfach selbst. Und dann habe ich losgelegt und ich glaube, nach 2-3 Monaten war dann die erste Version auch draußen, die nicht mehr viel mit der Version zu tun hat, die heute existiert. Aber zumindest diese Basisfunktion, dass wir gemeinsam unsere Ausgaben tracken konnten, die war da schon drin. Und ab dann kamen Nutzer rein und ohne, dass ich groß Werbung dafür gemacht habe. Ich hatte am Anfang, die war die App auch noch kostenpflichtig. Haben auch Leute tatsächlich dann auch schon dafür gezahlt. Und da war für mich so der Punkt erreicht, wo ich dachte, okay, das scheint ja irgendwie ein Bedarf dafür da zu sein. Und seitdem befeuert sich das selbst durch die ständige Rückmeldung, die ich kriege. Und meine Motivation wird von Tag zu Tag, von Woche zu Woche größer.
Was hat die App gekostet am Anfang? Oder was war es mit dem Modell?
Die App hat monatlich 4 € gekostet oder jährlich 20 oder 24, irgendwie sowas. Das weiß ich nicht mehr genau.
Interessant. Das heißt, du hast am Anfang schon monetarisiert gleich, so wie viele das heute machen.
Genau.
Und dann hast du es irgendwann rausgenommen, sozusagen.
Ja, ich habe dann 2023 auch angefangen so ein bisschen mit Twitter und versucht auch, so wie man das ja klassisch bei ganz vielen Leuten gerade sieht, dafür Werbung zu machen und beziehungsweise mir da irgendwie eine Followerschaft aufzubauen. Und es hat aber nur so semi funktioniert. Also meine täglichen Nutzer sind bei 40 Nutzern eben stagniert und auch die Retention war echt gering und ich kam irgendwie nicht über 100 Euro pro Monat raus an Einnahmen und habe das aber auch immer wieder reinvestiert in Apple Search Ads, weil auch die Rankings damals noch echt schlecht waren. Und dann dachte ich mir irgendwann, okay, was mache ich denn hier? Also das geht ja irgendwie weder nach vorne noch zurück. Das musste nochmal neu denken und habe dann wirklich einfach alles rausgenommen. Und das hatte so einen krassen Effekt. Also ich war Anfang, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ich habe die Zahlen irgendwo. Genau, ich war Anfang 2024 bei 40 täglichen Nutzern und da habe ich sie kostenlos gemacht, oder Ende 2023, weiß ich nicht mehr genau. Und dann bin ich innerhalb eines Jahres von 40 täglichen Nutzern auf 2700 tägliche Nutzer angewachsen, ohne dass ich auf Twitter gepostet hätte. Ich habe es nur umsonst gemacht. Und gleichzeitig kamen die Bewertungen, sind damit enorm gestiegen, die Ratings sind damit enorm gestiegen. Ich bin in den Stores weltweit, aber vor allem im deutschen Store aufgestiegen. Genau, und letztes Jahr ging es halt genauso weiter. Da war ich Ende 2025, war ich dann bei 11.000 täglichen Nutzern und jetzt innerhalb von 3 Monaten bei 16.000. Dieses Wachstum, dadurch, dass es kostenlos ist, das hätte ich mir nie erkaufen können durch irgendwelche Marketingmaßnahmen. Und jetzt habe ich halt so ein bisschen das Dilemma, ne? Der Aufwand steigt, ich kriege täglich 20 bis 50 Mails, ne, so viel ist nicht, aber zumindest am Monatsanfang sind das relativ viele und natürlich auch die Anfragen bezüglich Features sind da und merke schon, dass es irgendwie belastend, gleichzeitig ist halt mein Marketingmodell, dass sie kostenlos ist, also das ein bisschen bin ich so in einem Dilemma und habe ja schon eingangs erzählt, dass ich jetzt gerade mal eine Spendenfunktion eingebaut habe und versuche das ein bisschen aufzulösen. Ich habe jetzt keine große Eile, aber mein Traum ist nach wie vor, so ehrlich muss ich sein, irgendwann auch davon leben zu können. Wie genau ich das mache, weiß ich noch nicht.
Ja, mich erinnert das an den Marius, dann hatte ich ihn, weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, war Folge 84 oder ich hatte es, glaube ich, im Vorgespräch mal erzählt. Marius macht hier Web-Highlights, das ist so ein Web-Clipper. der von vielen Studenten und sowas genutzt wird. Und ich glaube, also ich habe vorhin kurz geschaut, der hat jetzt auf der Webseite steht über 200.000 User, also ist so ein Chrome-Plugin oder Plugin für Firefox. Und dann kannst du überall so Clippings machen oder auch am Handy. Und es gibt halt auch eine kostenpflichtige Variante. Aber ich glaube, als wir damals aufgenommen hatten, das ist schon ein bisschen her, Folge 84 verlinke ich auf jeden Fall, da hatte er, glaube ich, ein bisschen über 1.000 Euro MAA. Das ist ja für 200.000 User ist das halt irgendwie nicht viel, ne? Und da hatte ich auch so, da haben wir im Podcast auch ein bisschen drüber philosophiert, was alles noch machen könnte und wie es funktioniert. Aber ich glaube, die Leute gewöhnen sich dran, dass es kostenlos ist, so, ne?
Ja.
Da hast du ja das Dilemma, wenn du jetzt Features wegnimmst, die aktuell kostenlos sind und die dann kostenpflichtig werden, dann vergraulst du deine Userbase so ein bisschen, kriegst dann vielleicht wieder schlechte Bewertungen, rutscht in den Rankings ab. Jetzt, dann kannst du so eine, ja, was kannst du machen? Also, ist eine interessante Geschichte, aber hast du dich ja intensiv mit beschäftigt. War es denn am Anfang, du hast ja gesagt, am Anfang war es trotzdem ein Freemium-Modell oder war einfach, ich konnte die App 10 Tage kostenlos nutzen und dann musste ich diese Gebühr bezahlen, als du anfangs gelauncht hattest, oder war es so 2 verschiedene Features?
Es war ein Freemium-Modell. Ich habe mich sehr orientiert an dem, was meine Konkurrenz gemacht hat. Ich glaube, diese gemeinsame Nutzung hatte ich quasi versteckt hinter der Paywall oder hinter dem Abo. Und ich weiß nicht, ob es noch andere Beschränkungen gab, irgendwelche Mengenbeschreibungen oder so und so viel Einnahmen und Ausgaben pro Monat, das weiß ich nicht mehr genau, müsste ich in Code gucken. Aber es war ein Freemium-Modell, genau.
Okay. Ist ja spannend. Okay. Dann hast du. Also ich habe immer so wichtige Meilensteine, Erfolgserlebnisse. Hast du irgendeine Nennung gehabt? Was weiß ich, hatte neulich jemand, der war auf 9to5Mac mit seiner App dann drauf oder irgendein YouTube-Video. Das ist selbst Sebastian hier von HabitKit, der hatte mal war in einem größeren Channel mal gefeatured worden, ohne dass er es wusste und dann ist es bei ihm hochgegangen. Das heißt, du hast einfach auf kostenlos gestellt und dann ging es irgendwann hoch oder gab es irgendwas anderes noch, was funktioniert hat?
Also ich hatte ja schon Nutzer, also diese, ne, die Frage, die du ja häufig stellst hier im Podcast, ist ja, wie kamst du an deine ersten 100 Nutzer so? An dem Punkt war ich ja schon und die Frage kann ich dir bis heute nicht beantworten, wie das eigentlich funktioniert, weil das ist so eine Blackbox, ne, irgendwie zu dem Zeitpunkt, als ich diese Nutzer schon hatte, da war ich auf Platz 80 in den Stores für zum Beispiel das Suchwort Haushaltsbuch, wo ich mich frage, welcher Mensch gibt im App Store Haushaltsbuch ein und scrollt dann bis Position 80.
Ja. Also wäre auf Google-Seite 10 oder 12 so, oder?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Also diese Frage kann ich dir nach wie vor nicht beantworten. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich ja diese 40 täglichen Nutzer schon und ich hatte auch regelmäßige Downloads schon 5 bis so, würde ich sagen, die organisch pro Tag. Und genau, dann hat es einfach mit auf kostenlos stellen funktioniert. Mehr habe ich nicht gemacht bis Mitte 2025. Da habe ich dann ein bisschen angefangen, auf Reddit zu posten. Wobei das die Geschwindigkeit nur erhöht hat. Das war ja dann nicht Ursache, sondern war so ein bisschen ein Katalysator. Auch in anderen Ländern, in den USA oder Kanada, da das Wachstum ein bisschen zu befeuern. Das hat geholfen. Und dann gab es, glaube ich, von App oder abgefahren, einmal einen Artikel basierend auf einem von diesen Reddit-Posts und dann hat Cashys Blog jetzt vor 2-3 Wochen nochmal über Monet geschrieben.
Echt?
Ja,
der
das Carsten hat auch.
Selber, oder? Also, der kenne ich von früher.
Ich glaube schon, ja. Er war auch ein total, total netter, positiver Beitrag. Ich habe mich riesig gefreut, habe das von 2-3 Leuten zugeschickt bekommen.
Cool.
Der hat aber auch dann in der letzten Zeile geschrieben, naja, mal sehen, wie lange er das noch will oder durchhält mit dem kostenlos. Ich bin in engem Austausch mit einem Konkurrenten, der eine andere App anbietet, auch eine Haushaltsbuch-App. Und der hat mir das nur geschrieben mit so Lachsmilies. Ja, also es ist, ne, es ist, die Frage ist präsent, ne? Wie schafft man eigentlich das langfristig für sich aushaltbar zu halten, ja.
Ja.
Hat er direkt richtig erkannt. Aber der Blogbeitrag war sehr freundlich geschrieben.
Ja, okay. Ich verlinke ihn auf jeden Fall. Also mag ich sehr, denn sein Blogger gibt es da viele coole Artikel immer und Vorstellungen. Ja, witzig, dann hat er das selber gefunden. Also hast du es ihm nicht gepitcht oder so, sondern es gab einfach ein Review von.
Nee, also ich suche sehr wenig, ich habe eigentlich sehr wenig Kontakt bisher gesucht zu Medien. Einmal hatte ich hier das Buxtehuder Tageblatt angeschrieben. Mittlerweile wohne ich nämlich in Buxtehude, das liegt bei Hamburg und nicht mehr in Hamburg. Und dachte, komm, jetzt habe ich hier die deutsche Haushaltsbuch-App, die über auf Platz 1 ist. Jetzt kann ich doch mal hier das lokale Tageblatt anschreiben. Ist doch eine spannende Story für die, aber die haben sich nie wieder gemeldet. Dann war ich direkt vor den Kopf gestoßen. Man muss aber auch dazu sagen, selbst jetzt Cashys Blog, ne, der hat ja schon eine enorme Reichweite, aber das ist dann so ein Effekt von 1, 2, 3 Tagen. Und dann flaut das auch wieder ab. Also ich glaube, der langfristige Effekt von solchen einzelnen Features weiß ich nicht. Das kann, glaube ich, so eine Initialzündung sein, aber du brauchst eigentlich eine permanente, laufende Marketingstrategie, immer wieder so in den Loop zu kommen. Und da hat für mich Reddit im letzten Jahr ziemlich gut funktioniert. Ich glaube aber auch nur aufgrund der Tatsache, dass die App kostenlos ist. Also Reddit mag das, dass Dinge kostenlos sind. Ne? Also die gehen da viel gnädiger mit dir, als wenn du da jetzt das teure Abo den Leuten versuchst anzudrehen, dann zerreißen die dich in den Kommentaren. Wenn die App aber wirklich kostenlos ist,
kannst du auch einen Werbepost machen sozusagen.
Genau, dann ist das auch toleriert. Also nicht immer und auch nicht jetzt ständig, aber immer mal wieder, wenn ich neue Features verbaue, poste ich das da rein und es geht eigentlich in 50% der Fälle, habe ich da mehrere hundert Likes und irgendwie 50.000 Impressions. Also das funktioniert schon eher.
Okay. Jetzt müssen wir kurz drüber sprechen, wie genau funktioniert die App, wenn ich mir die jetzt runterlade. Was begrüßt mich dann? Also dann kann ich gleich direkt Ein- und Ausgaben eintragen? Kann ich die diktieren? Das würde ich ja wahrscheinlich, bin ja heute, ich diktiere E-Mails mittlerweile, weil ich merke, es geht viel schneller. Wenn ich jetzt hier mein Konto aufmache, dann könnte ich die diktieren?
Das gibt's tatsächlich nicht. Es wird immer mal wieder angefragt. Es wird auch angefragt, dass man Rechnungen abscannen kann. Genau, also man lädt die App runter und gibt seinen Namen ein, dann geht's auch schon los. Es gibt kein krasses Onboarding, es ist ein bisschen Teil der Philosophie, wobei ich da auch noch drüber nachdenken muss, weil das auch schon angefragt wurde. Genau, du drückst auf den Plus-Button, tippst ein paar Zahlen an und drückst auf die Kategorie und fertig. Ich glaube, also das mit dem, zum Beispiel mit dem Diktieren oder auch mit dem Aufnehmen, dass es schneller nicht geht, als es derzeit verbaut ist. Also das wird auch immer wieder in den Rezensionen erwähnt, wie schnell das geht im Vergleich zu anderen Apps. Und das habe ich auch, ich teste ja ab und an auch mal Konkurrenz-Apps. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie viele Schritte man braucht, um dort was hinzuzufügen. Und du stehst an der Supermarktkasse, zückst das Handy und der Eingabe ist innerhalb von 2 bis 3 Sekunden gemacht. Die App startet quasi innerhalb von 1/10 Sekunde. Das ist mir auch extrem wichtig. Drückst auf das Plus, tippst ein und es ist sofort da. Es gibt auch keinen Ladezustand oder irgendwie sowas. Also ich glaube, man kann es eigentlich nicht schneller machen, als es derzeit ist. Ich weiß, das mit dem Diktieren, das klingt immer so verführerisch, aber bevor da irgendwie das Handy dann 2,34 Euro erkannt hat an der Supermarktkasse, im Zweifelfall stehen ja auch noch Leute um dich rum, hast du es schneller eingetippt. Deswegen, ich halte das mit Absicht schlank. Es ist nicht so, dass es kompliziert zu bauen zu wäre, so, aber ich habe das Gefühl, es braucht es eigentlich nicht. Okay. Sollte ich irgendwann zu einem anderen Schluss kommen, würde ich es natürlich machen. Aber also die Einfachheit, Monet, ist mir das Allerwichtigste. Deswegen gehe ich auch extrem vorsichtig dabei vor, weil das ist ja dieser Eingabeprozess, ist ja der grundlegendste überhaupt. Und ich glaube, der funktioniert echt gut.
Okay, ich dachte jetzt eher an den Case, ne? Ich habe hier mein Google Sheets Dokument und gehe halt drüber. Was weiß ich, monatliche Ausgabe so und so viel, jährliche Ausgabe, Versicherung ABC am 1. Juni und sowas. Das diktiere ich dann. Dann könnte ich einmal eine Sprachnachricht aufnehmen, ne? Und dann rödelt da deine lokale KI drüber und die schlägt mir das dann vor zur Abnahme und dann habe ich es, ne, so an sowas habe ich gedacht.
Stimmt.
Nicht um eine einzelne Einnahme zu erfassen, sondern um so einen den initialen Schwung sozusagen zu machen. Das war die Idee.
Das halte ich für sehr viel sinnvoller. Was auf jeden Fall geplant ist für dieses Jahr, ist ein Import. Weil der,
also CSV, das die Anfrage, oder Excel.
Ja. Genau, und Quicken erhalte ich auch regelmäßig. Das kannte ich vorher gar nicht. Das ist irgendein Format. Ist das ein Programm auch mit einem proprietären Format? Ich weiß gar nicht, was auch echt noch viel genutzt, was noch viel genutzt wird von den Finanz-Nerds so. Genau, diese drei plane ich langfristig. Und ich glaube, wenn man den wirklich gut baut, ne, dass der dann auch eine gewisse Resilienz hat also ich meine, die App ist in 21 Sprachen angeboten. Das heißt, ich muss allein schon mal die Spaltennamen in 21 Sprachen übersetzen. Dann sollte jeder Spaltenname wahrscheinlich noch 10 bis 20 Alternativbegriffe haben, damit alles automatisch erkannt wird. Auch die Betragsformat, das Datumsformat, es sind ja unendlich viele, die da auf dich zukommen könnten. Ich glaube, wenn du den Import richtig baust, dann wäre dein Anwendungsfall jetzt auch schon abgedeckt, ne? Dass du das da einmal kurz exportierst als CSV, schiebst es einmal in die App rüber und wenn es dann auch noch problemlos geht, ohne dass du manuell noch was tun musst, ich glaube, das könnte so ein Magic Moment nochmal sein. Ja, das ist für dieses Jahr geplant.
Aber für die Übersetzung, wir nehmen heute am Freitag auf, am 6. März. Gestern kam die Folge 162 mit dem Daniel Schreiber.
Der hat ein paar Sachen
angeguckt. Das Do-Log, das wäre ja dann, das kannst du dir angucken, ne? Das ist so, ich glaube, das Schlagwort ist DevOps-Style Translations. Das kannst du in deinen Bildprozess einbauen, dein Sprachfile einfach an die API schicken. Und dann kriegst du alle Übersetzungen und diese KI dahinter. Die lernt dann auch den Kontext, also dass es eine Banking-App ist und dann passt die auch Banking-App übertrieben. Aber weißt du, was ich meine? Dann kannst du die Übersetzungen speziell auf den Use-Case zuschneiden. So, und ich glaube, Es gibt auch einen kostenlosen Plan, da kannst du es mal ausprobieren. Also kurzer Pitch war, glaube ich, aber ganz, ist, glaube ich, ganz cool. Okay, das heißt dann, dann trage ich meine Sachen ein. Du hast jetzt Supermarkt gesagt, dass ich glaube, für mich wäre es wichtig, dass diese Regel Ein- und Ausgaben drin zu haben. Aber du gehst dann wirklich her, 3,50 Euro Kaffee, keine Ahnung, 7,80 Euro. Am Wochenende war ich ja beim Après-Ski, 7,80 Euro halbe Liter Bier. Das würdest du dann alles da reinklampen, oder was?
Also genau, egal wie betrunken ich war, ich habe immer die Eingabe doch eingegeben. Das, ja, aber es geht, also es wird so ein Automatismus und das schreiben auch immer wieder viele. Manche Leute schreiben mir sogar so Sachen wie, mittlerweile macht fast Spaß, seine Eingaben und Einnahmen und Ausgaben da direkt einzutragen. Also genau, wie gesagt, der Markt ist begrenzt. Ich glaube, es ist nicht für alle Menschen was. Viele empfinden diesen Schritt als zu nervig, aber ich habe diesen Schritt, glaube ich, so einfach wie möglich gemacht. Ich wüsste jetzt nicht, was man daran noch doll optimieren kann. Und natürlich, das hast du gerade, wovon du gerade sprachst, mit diesen wiederkehrenden Einnahmen und Ausgaben, das ist schon auch möglich. Ne? Das machst du und dann werden die auch automatisch hinzugefügt. Aber wenn du halt das gesamte Bild haben willst, musst du auch jeden Cent eingeben, damit es, damit am Ende weißt, was los ist.
Okay, das heißt, okay, du speicherst dann in Firebase, deswegen kann ich es zusammen nutzen. Ja. Es gibt aber keinen Bankkonto-Sync und den gibt es mit Absicht nicht. Wie oft wird es, wie viel von deinen 20 Mails am Tag sind, wo bleibt der Sync oder sind es allgemeine Support-Anfragen?
Nee, es ist Hälfte-Hälfte, würde ich sagen, aber ich würde schon sagen, dass ich so 2 bis 3 Mal die Woche die Frage kriege nach einem automatischen Bankimport. Ich habe das auch nicht kategorisch ausgeschlossen. Ich glaube, es wäre ein richtig spannender Anwendungsfall auch für die Monetarisierung, weil das ist was, das kannst du nicht umsonst bauen. Mhm. Wenn du das machst, du nutzt ja quasi so Drittanbieter, die quasi die Konto-APIs, diese aggregieren und dann 2.000 bis 3.000 Banken damit plötzlich auf einen Schlag anbindbar werden. Ne? Also der größte Anbieter, der vor allem im amerikanischen Raum tätig ist, ist der Plaid. Im europäischen Raum ist es Salt Edge. Das sind einfach so SDK-Anbieter, mit denen du das machen kannst. Und da ist es super schwer rauszufinden, was es eigentlich kostet pro Konto. Ich habe einen Reddit-Kommentar mal gelesen von einem Plaid-Mitarbeiter, wo er schrieb, du kannst davon ausgehen, ein Konto pro Monat 50 Cent pro Nutzer. Das heißt, wenn ich dann das anbinden würde, das wäre dann nicht mehr umsonst. Und ich habe das nicht ausgeschlossen. Ich habe ein bisschen Respekt vor den rechtlichen Konsequenzen, weil ich nicht genau weiß, deshalb finde ich auch sehr schwer herauszufinden, wie eigentlich dann nochmal die Sicherheitsstandards, ob die nochmal erhöht sind oder ob das genau das gleiche ist, wie wenn ich meine Einnahmen und Ausgaben manuell eingebe. Und da will ich auf gar keinen Fall einen Fehler machen. Also das wäre ja der Super-GAU, wenn irgendwie die Kontodaten, die echten, nicht rechtlich oder fachlich korrekt verschlüsselt sind. Das heißt, da müsste ich mich echt mal einschließen für 2-3 Monate und das einfach wirklich sauber durchdenken, weil da denke ich wirklich auch täglich drüber nach, über Sicherheit, und ich habe keine Lust, dass es jemals irgendwie ein Datenleck gibt. Okay. Also ausgeschlossen ist es nicht, aber ich glaube, es ist halt dann komplexer, als man denkt, wenn man es wirklich richtig machen will.
Warum ist Finanzguru, du hast es selber angesprochen, deswegen droppe ich den Namen jetzt, warum sind die so groß geworden? Liegt es bei denen am Sync oder denkst du, das liegt an anderen Funktionen?
Ja, also ich glaube, dass das ursprüngliche Versprechen war ja, dass du, da gibst du deine Bankdaten ein und magischerweise hältst du einen Überblick über deine Finanzen und die App sagt dir genau, wie du eigentlich dastehst. Wenn man jetzt die aktuellen Bewertungen durchliest, finde ich, bin ich mir nicht sicher, ob dieses Versprechen eigentlich nach wie vor so gehalten wird. Aber ich glaube, prinzipiell ist diese App-Funktion total krass. Also, dass du einfach, ohne einen großen Aufwand zu haben, dir eine App sagen kann, wie du eigentlich stehst und wo es Optimierungsbedarf gibt, wenn das gut funktioniert, ist das natürlich erstmal, würde ich vermuten, für viele Menschen eine deutlich krassere Erleichterung als jetzt so ein manuelles Haushaltsbuch. Und ich glaube, der Markt ist auch einfach größer. Also ich glaube, der Anteil der Bevölkerung, der sich wirklich gerne aktiv mit seinen Finanzen auseinandersetzt, der ist viel kleiner, als man denkt. Mhm. Ich glaube, das sind vielleicht so 10-20%, aber alle haben ein Konto und alle müssen über den Monat kommen. Und ich glaube, der Markt für Finanzguru ist dadurch deutlich größer. Und die haben natürlich auch ein krasses Werbebudget. Also mir fällt es gerade auf, egal welchen Podcast du krass hörst, egal welches YouTube-Video du dir anschaust, also Finanzguru ist ja omnipräsent gerade marketingtechnisch. Dagegen kommst du natürlich nicht an, aber das war ja auch nie mein Ziel.
Ja. Ich weiß gar nicht, kann ich das überhaupt kostenlos nutzen oder muss ich dann immer bezahlen? Oder ich bezahle ja mit meinen Daten wahrscheinlich, weil, also ich nutze es selber nicht, weil ich da bin ich dann auch zu arg der Nerd wahrscheinlich, weil die haben ja irgendwann mal angefangen und dann auch die automatisch bessere Versicherungen vorzuschlagen und solche Sachen, glaube ich, ne, auf Basis deiner Versicherungen und so und anderen Buchungen. Das im Ländle sagt man immer, es hat ein Geschmäckle und dann
Ja.
Wollte ich das nicht mehr haben.
Ja, also ich glaube, es ist eine solide, ehrliche Firma und ich glaube, es gibt wenige Firmen, die das mit Datenschutz so ernst nehmen wie Finanzguru, auch wenn man sich mal deren Struktur an, also die haben, wenn man sich auch mal deren Struktur anguckt, wie die, was die da für ein System hochgezogen haben, das ist schon echt solide. Aber ja, die fahren zweigleisig. Du kannst einmal halt das Abo zahlen, um diese Analyse zu haben, und dann haben sie noch Einnahmen über die Provision, wenn sie dir Versicherungen verkaufen,
okay,
oder halt die Produkte verkaufen. Ich habe selber auch nie genutzt, aber weil ich halt zu den Leuten gehöre, die überhaupt keine Probleme haben, das manuell einzugeben. Also es gab den Bedarf bei mir nicht, aber ich sehe total ein, dass es für viele echt cool ist. Und ich kriege das auch von Freunden in meinem Alter immer wieder gesagt, Mensch, bau das doch mal mit diesem automatischen Import und dieser automatischen Analyse. Dann würde ich es auch nutzen. Dementsprechend, es ist nicht komplett aus der Welt, aber gerade meine Liste ist dermaßen lang an Features und steht eher weiter unten.
Okay, also ich kann dir mal sagen, ich nutze es sehr gern. Ich bin schon ewig Mac-Nutzer, ne, und nutze sehr gern Money Money auf dem Mac.
Ja.
Ist aber eine reine Mac-App, aber es sind alle Konten drin, alle Versicherungen drin, alle Depots drin, alle Kreditbausparplatz, weiß ich was, was die Kinder alles haben. Und es ist halt alles lokal, sozusagen. Ne? Du hast dann einen coolen Überblick, kannst schnell Überweisungen machen und so. Manchmal würde ich mir eine App wünschen dazu. Auf der anderen Seite bricht es dann mit dem Konzept. Aber ich kann zum Beispiel hier so einen Statistiken rauslugen, ich kann auch das kategorisieren, da bin ich aber tatsächlich viel zu faul. Es gibt aber jetzt auch kein System dahinter, was die Kategorisierung macht, aber vielleicht muss ich mit dem zusammenschließen und einfach die App für ihn machen. Aber ja, ist ein sehr charmantes Tool, was jetzt für uns echt gut funktioniert.
Okay, cool. Ja, schau ich mir mal an.
Also kein Finanzguru-Nutzer, sondern und ich frage mich immer schon, ich habe ihn auch schon angefragt für einen Podcast, ne? Ich glaube, du zahlst da eine One-Time-License für die Mac-Software, so, ich glaube, 40 Euro oder so. Und fertig. Ja. Und es nutze ich seit Jahren und dann kriegst du immer die Updates und so. Das ist schon, frage ich mich dann wieder, wie das funktioniert so, ne?
Ist aber auch mit automatischem Kontoimport dann?
Ja, das sind alle Bankkonten angebunden, ne? Und da gibt ja jede Woche Updates, weil die Banken immer wieder was ändern. Manche werden nur über einen Webscraper abgedeckt, aber das sind auch alle Kreditkarten und so Sachen drin. Also ist ein Haufen Zeug.
Spannend. Ja,
okay. Ist ganz cool. Schau es dir mal an. Ich finde es, nutze das sehr gern so als Mischung. Okay, das hast du angesprochen, du hast noch Features auf deiner Liste. Was ist denn da so dann drauf? Also jetzt stellt man sich das ja, du hast selber beschrieben, dass es ja relativ einfach funktioniert, aber kriege ich dann Statistiken, Erinnerungen, was baust du da noch alles rein und vor allem, warum kommst du jetzt alles in die kostenlose Version? Oder hast du da schon Checkboxen drin, wo du sagst, vielleicht doch mal Premium?
Nee, mit den Checkboxen tatsächlich nicht, weil ich bei den Features schon auch irgendwie drauf achte, dass sie auch weiter kostenlos anbietbar sind. Also es gäbe ein einziges Feature, wo ich mir nicht sicher bin, wie man das kostenlos anbietet, neben dem automatischen Kontoimport, und das ist das Anhängen von Bildern. Ich verlasse mich ja schon sehr auf Firebase, dann einfach super bequem in Echtzeit alle Daten auf allen Geräten, egal ob deine eigenen oder halt im Haushalt, Geräten, wo du das geteilt hast, die Daten auch blitzschnell aufpoppen. Und das würde ich natürlich Bildern auch haben wollen. Das Ding ist, es ist sehr viel günstiger, Text zu speichern bei Firebase als Bilder. Das heißt, das wird tatsächlich relativ häufig angefragt. Da wäre ich mir nicht sicher, wie ich das kostenlos anbiete. Ansonsten sind das so Dinge wie Währungsumrechnung, ne? Dass man einfach die Transaktionen in verschiedenen Währungen eingeben kann und sie automatisch direkt in die richtige, in deine Ausgangswährung übergerechnet wird. Viele Leute wollen Taschenrechner haben, dass wenn sie was eingeben, zum Beispiel, wenn sie Lebensmittel einkaufen, direkt die einzelne Position eingeben können und dann auch schon kategorisieren können und am Ende der Taschenrechner nochmal überprüft, ob dann auch die Gesamtsumme zum Einkaufszettel passt. Die Diagramme, da wünschen sich viele Leute noch mehr Statistiken zu, noch mehr Auswertungsmöglichkeiten, Hashtags, Widgets, Shortcuts und halt den Import, von dem ich schon sprach. Dann Watch-Apps und Web-App werden häufig noch angefragt, wobei das dann auch nochmal echt große Features sind. Ne? Also die Liste ist, und das waren jetzt nur die großen Sachen, die ich gerade vorgelesen habe. Und gleichzeitig will ich ja die App, also ist das Versprechen der App ja einfach zu sein und nicht überfordernd zu sein. Das wird so ein bisschen der Grenzgang, ob das möglich ist. Ne? Weil das merke ich auch, dass viele Konkurrenten, die mal auf meiner Position waren, da irgendwann kam der Feature-Creep. Irgendwann wurde die App aufgeblähter und langsamer und fehleranfälliger. Und das will ich auf jeden Fall vermeiden. Also irgendwann werde ich einen Cut ziehen müssen, wo ich einfach nicht mehr reinpacken kann in die App, weil sie dann dadurch auch komplexer wird.
Okay. Verstehe. Und wenn du jetzt über Monetarisierung nachdenkst, jetzt hast du Spenden eingebaut, würdest du dann eher auf Subscription gehen oder auf One-Time-Payment oder beides?
Ich habe soweit noch nicht gedacht, weil ich ja derzeit, ich bin jetzt ja gerade erst dabei, diese Spendenfunktion einzubauen. Und ich habe, wie weit hole ich jetzt aus? Das hatte ich dir im Vorgespräch ja auch schon erzählt. Ich war ja im Dezember, war ich bei Finn Kliemann. Der hat auf LinkedIn einen Post gemacht, dass er eigentlich Startup-Berater werden sollte, weil er einfach schon so viel gemacht hat in dem Bereich. Und da habe ich ihm einfach mal eine Nachricht geschrieben und meinte, ey, ich habe gerade echt Not, nämlich genau mit dieser Thematik hier und auch der Thematik, dass ich ein bisschen überlastet war zu dem Zeitpunkt, weil die Vorweihnachtszeit für, hast du ja auch schon oft gehört, so, ne? Die Vorweihnachtszeit und Neujahr ist einfach echt immer wild für so Apps, die damit zu tun haben, dass Leute sich irgendwie haben das nächste Jahr. Und das ist halt bei Finanzen tracken oder Finanzen in den Griff kriegen auch so. Genau, und dann dachte ich, komm, ich mache das jetzt. Und dann habe ich ihm gemeint, hey Finn, pass auf, ich habe das und das ist mein Budget, das kann ich dir zahlen, kann ich mal rumkommen. Das Kliemannsland ist nämlich ganz in der Nähe von mir. Und dann war ich da 2 Stunden, wir haben geschnackt und wir sind auch genau alle diese Optionen durchgegangen. Aber mein Problem ist ein bisschen, alles, was erzwungener Kauf wäre, würde ja mein Marketingmodell ein Stück weit kaputt machen, weil ich ja dieses Wachstum in Deutschland und auch gerade beginnend in anderen Ländern, ne, also ich fange jetzt in Kanada oder in den USA auch gerade an, so die Top 5 aufzusteigen für gewisse Suchbegriffe, würde ich ja damit sofort schröpfen und abbrechen oder versiegen lassen. Und das will ich nicht, weil das fühlt sich irgendwie nicht komisch an. Deswegen haben wir viel drüber gesprochen. Und dann hat er mir und sind auch nicht wirklich zu einem Ergebnis gekommen, auch wenn seine Hinweise und auch seine Zahlen, die er hatte, waren natürlich total valid und hilfreich. Aber dann hat er mir einfach den besten Hinweis gegeben, den mir gefühlt jemals ein Mensch gegeben hat in diesem ganzen Business-Kontext. Ey, dann schreib doch einfach mal deine Konkurrenten an, wie die das machen. Ich dachte so, okay, warte mal, aber das sind ja meine Konkurrenten. Das war auch vielleicht ein bisschen so ein alberner Gedanke, ob die mir wirklich antworten. Und bin dann nach Hause gefahren. Und habe das getan und habe Timo Stübing angeschrieben. Das war einer von zwei, der mir dann auch relativ schnell geantwortet hat. Der war vor mir mit seiner Haushaltsbuch-App, die heißt Ausgaben einfach nur, auf den ganzen ersten Plätzen. Und dann habe ich das getan und der hat mir sofort super freundlich geantwortet, meinte, ja, er kennt meine App auch schon, er hat sich schon auch gefragt, ob er mich auch mal anschreiben wollen. Und seitdem sind wir auch regelmäßig in Kontakt und unterhalten uns genau über solche Themen. Und der hat das auch mal so gehabt in der App, dass er quasi Spenden, dass sie einfach nur spendenbasiert war. Die App war aber von den täglichen Nutzerzahlen einfach noch deutlich kleiner als meines derzeit ist und konnte mir da auch einige Zahlen nennen, wofür ich ihm unendlich dankbar bin. Und das sieht gar nicht so schlecht aus, wenn man das richtig anstellt. Und ich könnte mir vorstellen, ich glaube nicht, dass ich jetzt da in den nächsten 1-2 Jahren meine Familie davon ernähren kann, aber dass, wenn man das einfach so weitertreibt, basierend mit den Zahlen, die ich so von ihm habe, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man auch genug für sich und seine Familie verdient und das Ganze nur mit Spenden macht. Das ist meine Hoffnung gerade. Deswegen denke ich gar nicht weiter nach über eine zwingende Paywall mit Jahres- oder Monatsabo oder vielleicht auch Lifetime-Budgets. Ich hoffe, das ist nicht ganz die Antwort, die du hören wolltest, aber also ich bin da einfach noch nicht weiter, weil ich die Hoffnung noch habe, dass es so funktionieren kann.
Also, ja, bin ich skeptisch, ehrlich. Also ich habe, ich weiß, kann ich es nicht vergleichen. Ne? Ich schreibe ja noch einen Newsletter, alles nur geklaut heißt der, über so DevOps-Themen und Cloud und sowas. Da sind ein bisschen über 2000 Subscriber drin und da kannst du auch schon immer spenden. So. Ja. Und das meiste, was ich kriege, sind so One-Time-Spenden und ich glaube, ich habe 6 Dauerspender und das sind deine genannten $30 oder $35 im Monat oder so.
Ja.
Die ich habe. Und da kommt einmal im Jahr oder alle Halbjahr kommt jemand dazu. Und vielen Dank an alle, die das machen, weil es ist natürlich schon cool, es ist immerhin eine Kiste Bier im Monat, ne?
Ja.
Aber Familie ernähren, davon wird schwierig. Jetzt, wenn du das auf 200.000 hochrechnen willst, würde die 100-fache Menge, dann wäre es natürlich schon ein Sümmchen, dann wären es keine 30, sondern ein bisschen mehr und dann würde es nicht reichen, um die Familie zu ernähren, aber es wäre halt ein nettes Side-Hustle sozusagen. Aber dann hätte ich auch 200.000 User oder Newsletter lesen, würde ich viel mehr Feedback bekommen, müsste ich viel mehr beantworten. Und so, dann würde das schon auffressen wahrscheinlich. Das wäre wahrscheinlich bei dir nicht anders, wenn du jetzt schon so viel bekommst.
Ja. Genau, ich sage ja auch nicht, ich bin mir sicher, dass es funktioniert. Ich sage, ich habe die Hoffnung und ich bin auch der Letzte, der sagt, er macht sich hiermit kaputt. Ne? Wenn ich irgendwann merke, ey, das funktioniert nicht. Ich bin ja unter anderem auch zu Finn gefahren, weil mich dieser Support da an dem Zeitpunkt schon echt gestresst hat. Ja. Und dann hat er mir aber auch erzählt, wie er das automatisiert für sich und seine privaten Projekte. Und dann habe ich auch, also das war der zweite krasse Tipp, den er mir gegeben hat. Dann habe ich auch direkt zwischen den Weihnachtsfeiertagen noch angefangen, mir so ein Support-Tool zu schreiben, das eben auch aus vergangenen Antworten mir schon mal so eine Vorformulierung liefert und lernt, Und das hat meine Supportzeit auch auf 5% irgendwie eingedampft. Und genau, das hat dieses Problem auch schon wieder ein bisschen gelöst. Aber dadurch, dass jetzt das Feedback ja trotzdem absolut gesehen immer mehr wird, steigt halt jetzt die Zeit, die ich täglich damit verbringe, auch schon wieder mehr an. Vielleicht kurze Werbung. Ich habe diesen Prototypen für dieses Support-Tool an den Kollegen weitergegeben, weil das so unfassbar gut funktioniert. Hätte ich nicht gedacht. Wie war die URL? Jetzt muss ich nochmal nachschauen, dass ich sie jetzt nicht falsch sage. Genau, support-me.dev und da nimmt er jetzt quasi dieses Tool und versucht es zu vertreiben. Hat mir extrem geholfen und ja, aber ich sehe deinen Punkt trotzdem. Ja. Jetzt bin ich gerade bei 16.000 Nutzern. Wenn ich dann mal irgendwann bei 200.000 bin, dann sind es halt auch irgendwie nicht mehr 20 bis 50 Nachrichten, sondern irgendwie, was weiß ich, mehr. Ja, ich sehe das Dilemma. Ich habe die Hoffnung noch, dass es irgendwie so funktionieren kann und wenn nicht, dann muss ich schauen.
Hat dich der Termin bei Finn dann was gekostet? Oder hat er es einfach so gemacht dann?
Nein, das war... Also, wir sind keine Freunde, auch wenn ich gern wäre. Ich habe 500 Euro gezahlt tatsächlich. Einfach, es war ein Beratungsgespräch. Und muss aber auch ehrlich sagen, das waren echt richtig gut investierte... Okay. War echt richtig gut investiertes Geld. Also, ich schreibe, wie gesagt, mit meinem Konkurrenten da, Timo, schreibe ich jetzt gerade täglich. Und das ist extrem hilfreich, ne? Weil ich davor ja die 3 Jahre... Es passiert ja alles nur in meinem Kopf, dieses Ganze. Wie gestalte ich meine App, wie gehe ich weiter vor marketingtechnisch, wie gestalte ich vielleicht auch die Monetarisierung. Und wenn du dann plötzlich jemanden hast, der diese Schritte genauso geht oder schon gegangen ist, das ist so enorm hilfreich und entlastend. Der ist auch in einer ähnlichen Familiensituation. Es war echt, danke Finn, war richtig gut.
Vielleicht wird er ja rein, aber mit ihm hast du dann keinen Kontakt mehr jetzt gehabt danach.
Er hat nochmal nachgefragt, wie es läuft und ich habe ihm auch dann erzählt, dass ich jetzt dabei bin, dieses Spendenfeature zu bauen. Er war auch skeptisch. Also er feiert das natürlich nach wie vor alles, aber letztlich seid ihr euch da einig. Ihr habt ja auch schon ein bisschen mehr Erfahrung als ich, aber man muss auch seine eigenen Fehler machen dürfen.
Aber einem würde ich sagen, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich habe selber keine App. So, ich habe natürlich ein paar Ideen, habe aber nichts da live oder was weiß ich was. Aber wenn ich mir jetzt, ich habe jetzt den Sebastian zweimal hier im Podcast gehabt von Habit Kid, einmal, wo er noch relativ am Anfang war und es nebenher gemacht hat und dann jetzt nochmal und wir haben auch Kontakt und jetzt, er ist auch bei Trust MRR gelistet, habe ich gesehen, mit ich glaube, über 30.000 Dollar MRR und er climbt ja trotzdem die Charts nach oben mit seiner App, auch wenn die kostenpflichtig ist. Ne? Also ich glaube nur, dass das Marketing nur funktioniert, weil die App kostenlos ist, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass die Menschen auch was dran haben und dass es gut funktioniert und vielleicht musst du jetzt einfach eine groß genug Userbase, Bewertungen haben und Kommentare und dann kannst du es auch so ein Modell wie er macht. Die App ist ja kostenlos und da gibt es ein Lifetime Payment und ein Monthly Payment und das glaube ich auch nicht viel. Ich glaube nicht, dass es ihm geschadet hat, rein in den App Store Rankings, um es mal so zu formulieren.
Ich würde es auch nicht komplett ausschließen. Ich fand auch sein Pricing, also zumindest das Initiale mit dem 1 Euro pro Monat, 6 Euro pro Jahr, 18 Euro Einmalkauf, das fand ich irgendwie auch total fair und charmant. Ich glaube nur, dass Sebastian hat einfach das Glück, dass er mit dieser Habit-Kit-App eine App geschrieben hat, die einfach genutzt wird von dieser Build-in-Public-Community. Also der hat sein Produkt beworben in einer Community, die es auch wirklich nutzt und diesen Vorteil habe ich nicht. Also in Build-in-Public interessiert sich eigentlich niemand für manuelles Ausgaben- und Einnahmen-Tracking. Das sind dann die Leute, die halt eher einen Finanzguru nutzen oder andere automatisierte Apps, weil sie einfach so technikaffin sind. Und er hat ein tolles Produkt geschrieben und hat gleichzeitig den perfekt passenden Marketing-Channel gefunden. Und den habe ich nicht. Aber ich würde es trotzdem nicht ausschließen. Ich glaube, ich würde es erstmal so weiterlaufen lassen, gerade weil ich auch merke, dass ich jetzt in anderen Ländern, also es ist wie gesagt, es war namentlich Kanada, USA, Frankreich, Italien, dass es halt gerade so am Aufsteigen ist. Nicht da überall so langsam in die Top 5 wander. Das Pflänzchen will ich jetzt nicht direkt wieder da absterben lassen oder mit jetzt teuren Abos kaputt machen. Und dann überlege ich weiter. Aber ja, sollte ich zu dem Schluss kommen, ne, ich mache mich hier kaputt und es läuft einfach nicht, dann werde ich das umstellen. Natürlich nicht für Bestandsnutzer, also alle Leute, die jetzt hier zuhören. Ja. Das kann man nicht bringen. Die werden das auch weiterhin, ich meine, die haben mir auch irgendwie geholfen mit ihren Bewertungen und Rezessionen. Die werden das auch weiter kostenlos nutzen können. Aber dass ich dann vielleicht irgendwann das Modell wechsle. Aber nochmal, ich habe die Hoffnung, dass es anders geht.
Ich bin gespannt, Okay. Ja.
Vielleicht darf ich in 2 Jahren auch nochmal kommen, Andi, dann kann ich dir nochmal erzählen.
Ja, dann höre ich, dass es geklappt hat oder nicht. Ja, das ist eine coole Headline. Ich lebe von Spenden der User. So. Ja. 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 Ich würde es dir wünschen natürlich, aber ich bin mir halt nicht sicher, dass die Menschen das machen. Ne? Also, ja, wenn sie
Ich kann es auch. Ich kann es nicht einschätzen, ob diese Aussage, das ist so ein bisschen mein Marketingmodell, dass sie kostenlos ist, das stimmt. Und ich muss aber auch sagen, man kriegt echt viele Nachrichten von Alleinerziehenden, von Menschen mit wenig Geld, von Menschen mit Schulden. So, und die halt auch einfach sagen, ey, danke, danke, danke. Also initial hat die App ja Geld gekostet, ne? Ich wollte ja gar nicht so starten, das war ja eher so notgedrungen. Und ich hätte nicht gedacht, dass mir das so viel bedeutet. Zumindest, also klar, den Bestandsnutzer sowieso nicht, aber jetzt, ich würde die App weiter gern zugänglich halten für alle Menschen. Weil für manche Menschen, und das kann man sich, glaube ich, in unserer Bubble nicht vorstellen, da ist jeder Euro pro Monat schmerzhaft so. Ja. Und wie kriegt man das hin, dass die auch weiterhin die App nutzen können? Wobei Timo da auch meinte, dass er das auch schon irgendwo gesehen hatte, dass man einfach auch sagen kann, es gibt irgendwo noch einen Button, hier kannst du mir kurz schreiben und dann darfst du die App umsonst nutzen, wäre auch eine Möglichkeit, ne? Muss ich drüber nachdenken.
Gibt es ja auch bei vielen Projekten dann so für Open Source oder für Schüler, Studenten und so. Ja. Da kannst du ja was machen. Wie viele werden das dann machen? Also ist ja jetzt nichts, was 200 Euro kostet, ne? Aber ja.
Nee.
Ich fühle mich mittlerweile auch immer schlecht, wenn ich gar nicht bezahle, ehrlicherweise. Aber das ist halt die andere Seite, weil man sich es auch leisten kann, wie du sagst, ne?
Und dann, ja, du bist erfolgreich, ne? Du hast mehrere erfolgreiche Projekte laufen. Ja. Ich finde es auch voll cool von dir, dass du dann auch so denkst. Aber ich glaube, manche Menschen können halt einfach nicht so denken. Ja. Und vor allem, da auch da ist der Unterschied ein bisschen in der Nutzerbasis zum Beispiel zu HabitKit. HabitKit wird ja von Leuten verwendet, die halt, ich glaube, das sind eher Menschen, denen es schon gut geht und die einfach dann auch diese Selbstoptimierung ein bisschen auf die Spitze treiben wollen.
Ja.
Weiß nicht, klingt Selbstoptimierung jetzt so negativ? Ich meine es gar nicht so negativ. Aber Monet, also ich habe das mal geguckt oder erfragt bei meinen Nutzern, wofür die App eigentlich nutzen und da kam eigentlich fast 50-50 raus. Ich will gucken, wie viel am Ende des Monats übrig bleibt. Ich glaube, das sind dann eher die halt so wirklich gucken, dass sie über die Runden kommen und dann gibt es 50% sind die, ich will einfach meine finanzielle Situation besser verstehen und analysieren so und auch planen können. Ich habe das Gefühl, das sind eher die mit ein bisschen mehr Geld. Und das heißt, die Nutzerbasis, das sind schon ganz andere. Also Monet wird heruntergeladen, weil man vielleicht Probleme mit Geld hat, ne?
Ja.
Und dementsprechend ist die Ausgangslage, glaube ich, ein bisschen schlechtere, wie jetzt zum Beispiel so einem Habit Tracker.
Okay. Ja. Zum Marketing habe ich noch ein, zwei Fragen. Du hast ein bisschen, haben wir einiges darüber gesprochen, wo du die User herbekommen hast und App Store Optimization. Und da hast du Reddit erwähnt. Ich habe ein paar Beiträge von dir da gefunden, einmal im iOS-Bereich, dann wieder woanders und da postest du dann auch häufiger in verschiedenen Subreddits. Das funktioniert ganz gut dann für dich mit den Feedbacks. Ich habe gesehen, der eine hat auch 234 Upvotes. Also machst dann auch teilweise schon mehrere Posts in verschiedenen Kategorien und wird toleriert und ist in Ordnung, wird nicht als Werbung gelöscht oder so.
Es wird, die gelöscht wurden, findest du nicht. Nee, also es erlauben nicht alle Subreddits, aber die, von denen du jetzt sprachst, Build in Public noch. Apple erlaubt das, wenn du einfach auch reger Teilnehmer des Subs sowieso bist, was ich bin. Dann iOS Development oder App Store Optimization erlauben das ab. Wie gesagt, du darfst halt nicht spammy sein. Also ich mache das vielleicht alle 2-3 Monate mal. Und solltest schon irgendwie auch inhaltlich was posten. Und die Tatsache, dass es eben umsonst ist, hilft. Ich glaube, auch das Wort ist sonst niemand ab. Ne? Du kannst halt gerne posten, aber die Sachen verschwinden halt direkt und rutschen nach unten, weil wenn du da den Leuten deine überteuerte Subscription antreten willst, dann warum sollten die das upvoten? Läuft. Aber wie gesagt, auch nur dadurch, dass es kostenlos ist.
Dann warst du ja auch in anderen Podcasts schon zu Gast, also unter anderem bei hier den Freunden von mir, dem Andi und dem Wolfi im Engineering Kiosk. Hast du das gemerkt in den Downloads, in Daily Active Usern? Merkt man sowas schon oder ist das dann auch was, was eher so langfristig dir was bringt?
Ich glaube eher langfristig, ne? Also das ist nämlich auch ein Gedanke, den ich jetzt zu dieser Spendenfunktion noch habe. Selbst wenn das alles irgendwie schief geht, finde ich es trotzdem cool, mir mit dem Projekt auch ein bisschen einen Namen zu machen, ne? Und vielleicht habe ich dadurch, wenn das jetzt alles nicht funktioniert und ich mal irgendwann den Job wechseln will, dadurch ein bisschen eine höhere Reputation und kann dadurch auch irgendwie eine bessere Stelle bekommen. Also Downloads merkt man sicherlich, es ist schwer dann zuzuordnen, weil man es einfach nicht genau weiß. Aber der größere Nutzen ist für mich auch so ein bisschen eine persönliche Marke aufzubauen, eine Stellung auch so mit zu erarbeiten und dann auch schon ein bisschen mehrgleisig zu fahren, ob das jetzt mit Monet klappt oder nicht.
Okay. Ja, Technologie-Stack hast du schon angesprochen, ist Firebase und das ist das Einzige, was du nutzen tust, außer dem iOS-Developer-Account. Also zahlst du für Firebase schon, also oder ist es noch kostenlos?
Nee, ich zahle so 20 Euro im Monat. Was ich echt wenig finde für 16.000 Nutzer. Also das fand ich auch absurd. Ich glaube, da hat Sebastian neulich auch irgendwie einen Post auf LinkedIn gemacht, dass er irgendwie mehrere Wochen versucht hat, seine Firebase-Kosten zu optimieren und hat drunter nur den Screenshot von seinen derzeitigen Firebase-Kosten von 20 Cent gepostet. Genau, die sind bei mir bei 20 Euro. ja, wären dann bei 100.000 Nutzern vielleicht bei 150 Euro. Also es ist echt, ich finde es abgefahren, wie wenig es kostet, Text zu speichern im Internet, ne, und abzurufen.
Ja,
finde ich cool.
Also ermöglicht ganz viele Geschäftsmodelle, ist dadurch ja echt cool. Und wie sieht's mit der, also hast du die Android-Version, hast du letztes Jahr gelauncht, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? Ist doch gar nicht so lange her. Hast du die nativ entwickelt? Hast du die dann schon mit KI damals entwickelt und gesagt, hier ist meine iOS-App, mach mir eine Android-App, oder wie hast du das gemacht?
Ich habe lange drüber nachgedacht und hatte zwischenzeitlich mal kurz mit Flutter rumprobiert, ob das irgendwie eine Möglichkeit wäre, aber bin dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, naja, ich will ja meine bestehende iOS-App nie durch Flutter ersetzen, dann kann ich eigentlich direkt auch nativ anfangen. Und dann habe ich das relativ gut vorbereitet, also ich habe erst die ganzen Farben, die ganzen Übersetzungen, die ganzen Textstyles portiert und dann eher so kleinere Views übersetzt mit der KI natürlich, von iOS zu Android. Und dann einfach beides im gleichen Repository gehabt und arbeite jetzt. Und dann ging das eigentlich ganz gut, dass ich sagen konnte, ey, baue jetzt mal das und das nach, orientiere dich hier an diesen Swift-Klassen. Mhm. Und das hat extrem gut funktioniert. Also es ist immer noch nicht so, ich bin immer noch nicht an dem Punkt, dass ich sagen kann, ich gebe den Prompt an und dann läuft alles. Es ist schon so, dass ich dann noch fixen muss und nacharbeiten muss, sowohl, dass es kompiliert, als auch das Aussehen. Aber es hat natürlich extrem viel Arbeit abgenommen. Und
mit
das Claw ist auch heute
oder mit Cursor oder mit was machst du das dann?
Mit Codex darf man jetzt ja auch nicht mehr sagen. Wechseln ja gerade alle, aber es funktioniert für mich einfach absolut. Also es ist so gut. Das war, als ChatGPT damals rauskam, war es ja für alle so ein Aha-Moment. Und für mich war der Codex jetzt, im letzten Oktober habe ich angefangen, das zu nutzen, so der zweite Wow-Moment, wo ich mir dachte, okay, das ändert echt nochmal alles für mich.
Ja.
Ja.
Ah ja, ist super spannend, was da aktuell passiert, auf jeden Fall. Bin sehr gespannt auf, wie schnell das alles gerade geht. Das ist ja alles schwer zu greifen und vorstellbar. Und ich glaube, man sollte sich immer mit beschäftigen und Dinge ausprobieren, damit man es nicht ganz verpasst, ne, wenn man es nicht schafft.
Aber ich bin da auch nicht so hektisch unterwegs. Ich finde, es gibt auch die Menschen, die gefühlt alle zwei Wochen wieder das Modell wechseln, weil das dann doch nochmal ein paar Prozent. Das kann ich nicht. Ich muss so, das dauert bei mir ein paar Wochen bis Monate, bis mein Arbeitsprozess darauf eingestellt ist.
Ja. Okay. Und gibt's irgendwie, wenn du jetzt zwischen den Android- und iOS-Usern hast du da, gibt's Unterschiede in den Usage-Patterns? Also du hast gesagt, es wächst gerade schneller. Sind die aktiver am Tag? Tragen die disziplinierter ein? Kannst du da irgendeinen Unterschied sehen oder verhalten die User sich gleich?
Ah, leider ein weiteres Werbeversprechen. Ich track nicht. Also ich habe jegliches Tracking deaktiviert.
Das ist auch cool. Ja, okay.
Kann ich dir nicht sagen. Aber was mich natürlich interessiert, ist, wie hoch der Anteil der Leute ist, die bewerten und Rezensionen schreiben, und der ist ähnlich hoch. Also die sind da ähnlich freundlich gestimmt und gesinnt. Die Bewertung liegt für beide Apps bei 4,9.
Wow.
Also das ist auch für Android total erstaunlich, weil wenn ich da in der Vergangenheit Apps gesucht habe, auch Konkurrenten, dann waren die immer ein bisschen schlechter bewertet als im App Store. Das ist bei mir nicht so. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber genau. Nö, das finde ich relativ ähnlich. Die Mails sind ähnlich freundlich von den Leuten, egal welche Plattform sie nutzen. Also nee, ich bemerke da gar keinen Unterschied. Ich track aber, wie gesagt, nicht. Deswegen kann ich das aber auch nicht sagen.
Ja. Ah ja, okay. Aber ist ja auch cool. Spricht ja auch für dich. So, jetzt habe ich gesehen, du hast ein Einzelunternehmen, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber das machst du das gerade alles.
Ja.
Mit Umsatzsteuer-ID, ganz normal. Aber du verdienst ja jetzt da kein Geld. Das heißt, du musst dann wahrscheinlich einen Steuerberater bezahlen, hast ein paar Belege. Das heißt, du machst mit dem Ding erstmal Minus gerade oder machst du damit noch andere Sachen?
Ich mache Minus, aber ich hatte nie einen Steuerberater. Ich habe das immer einfach selber gemacht, auch als es noch Geld gekostet hatte. Ich fand es gar nicht so komplex, nachdem ich mich ein bisschen eingearbeitet hat. Ich habe das Gewerbe tatsächlich pausiert, bin jetzt aber schon wieder dabei mit dem Finanzamt. Also aufgrund jetzt dieser Spendenfunktion habe ich mit dem Finanzamt schon gesprochen, weil ich zwischenzeitlich auch umgezogen bin. Die werden sich jetzt bei mir melden und werde das Gewerbe auch wieder anmelden, weil es einfach gerade passiert ist. Oh, und dann werde ich erstmal so weiterlaufen lassen. Wenn ich dann irgendwann das Luxusproblem habe, dass die Summen zu groß werden, dann würde ich mir nochmal Gedanken drüber machen. Oder hast du schon Hinweise, worauf ich achten sollte?
Nee, gar nicht. Nee, ist mir aufgefallen. Also ist dann der Overhead hast du ja dann trotzdem, ne? Den Regeln wollen ja die Leute dann, keine Ahnung, dann schaut man, wenn man ein paar Einnahmen hat, dass man auch ein paar Ausgaben rüberschiebt oder so, gerade wenn man es nebenher macht. Aber wenn du jetzt keine Einnahmen hast, dann ist es auf jeden Fall ungewöhnlich so. Also habe ich jetzt ja auch nicht so oft dann im Podcast als Gast, aber ist ja auch spannend und ehrenwert, was du alles bisher so erzählt hast. Wann wäre es für dich ein erfolgreiches Business? Also wenn du von den Spenden leben könntest, wenn du da ein schönes Side-Hustle-Einkommen hast und in deinem Hauptjob reduzieren kannst? Oder ist es für dich auch schon erfolgreich, wenn es am Ende 100.000 Leute nutzen und du kein Geld mit verdienst?
Also ich glaube, erfolgreich fühlt sich jetzt schon an, aber ich glaube, ich wäre schon enttäuscht, wenn da nie irgendwas rumkommt, weil ich auch einfach merke, wie belastend es ist oder wie viel Arbeit ich da reinstecke. Ich glaube, wenn irgendwie so ein nennenswerter Betrag monatlich rumkommt, ob das jetzt 500 oder 1.000 Euro sind, der einfach irgendwie die Haushaltskasse spürbar entlastet, dann wäre für mich schon der Punkt erreicht, wo ich mir denke, okay, jetzt kann ich es endlich auch nach 3-4 Jahren von meiner Frau rechtfertigen, die übrigens super unterstützend und wohlwollend ist. Aber das wäre schon cool, ne, wenn man einfach dann im Zweifel da nochmal einen Urlaub von machen kann. Dann wäre für mich der Punkt erreicht, wo ich sage, ey, cool, aber alles, was jetzt kommt, ist Bonus.
Hast du noch viele andere App-Ideen? Also ist jetzt dein Ziel, dann Monet wirklich so gut zu machen, dass du dann vielleicht davon leben kannst? Oder ist es für dich auch der Einstieg in so, gestern habe ich einen gefunden hier, den habe ich angeschrieben, ich meine, der hat auf jeden Fall 4 Apps am Start, schon habe ich gesehen. Willst du so eine Art App-Studio auch bauen? Hast du noch viel mehr Ideen im Köcher oder baust du erstmal nur an Monet weiter und voller Fokus auf das?
Ja, das war tatsächlich mein großer Welteroberungsplan, mit dem ich auch zu Finn marschiert bin und habe ihm das alles erzählt. Und dann guckte er mich nur an und meinte, okay, Stefan, also weil mein Plan war nämlich, dass sich das auch so durch Cross-Marketing gegenseitig so vermarktet und dann die Apps sich gegenseitig pushen. Da meinte er zu mir, Stefan, wann hast du das letzte Mal eine App hin und heruntergeladen, weil du schon eine andere App des gleichen Entwicklers genutzt hast? Und dann war der Plan relativ schnell zerplatzt. Ich glaube, ich würde jetzt erstmal versuchen mit Monet, ob ich dann davon leben kann, weiß ich nicht, aber zumindest so weit zu kommen, dass ich im besten Fall meine Arbeitszeit reduzieren kann, das wäre schon cool. Und dann habe ich unendlich viele Ideen, ne? Also auch die sich technologisch ähneln oder auch so vom Anwendungsfall irgendwie ähneln. Ich hätte super Lust, eine geteilte Einkaufsliste zu machen, weil mich die derzeitigen Lösungen da auch stressen. Ich weiß, es gibt Marktführer wie Bring, ich weiß, es gibt andere geteilte Einkaufslisten, aber ich glaube, ich kann das für manche Menschen besser machen oder auch für mich selber besser machen. Darüber hinaus hätte ich noch den Plan, eine Meditations-App zu bauen oder auch eine Lauf-App oder auch eine Fitness-Training-App, weil ja auch die Apps sind alle unfassbar teuer. Ne? Eine Meditations-App kostet irgendwie 100 Euro im Jahr und ich glaube, man kann das heutzutage besser und günstiger machen. Also die Tools sind mittlerweile da, um da auch den Content zu generieren, zum Beispiel halt KI zu generieren. Also die Pläne und Wünsche sind irgendwie alle da, aber ich muss mich da erstmal fokussieren, ich glaube, sonst geht das schief.
Ja. Das verstehe ich. Ja, also ich hatte neulich, es ist schon ein bisschen her, den Andreas zu Gast, der macht mehrere SaaS-Apps, hat er, also aus dem SaaS-App-Studio sozusagen. Ja. Gibt manche mit One-Time-Payment, manche mit Monthly-Payment. Und ich habe mich bei dem auch, hat mich überrascht, weil es gibt zum Beispiel von ihm keinen, oder ich kenne ihn nicht bisher, vielleicht hat er es jetzt gemacht, es gibt keinen Newsletter, der dich als Kunde von App A über, ach guck mal, ich habe eine Integration in App B und wenn du die zusammen nutzt, ist viel besser. Also ich glaube, da lässt man auch schon Potenzial liegen, ne, wenn man dann gerade auch noch Apps hat, die sich gegenseitig ergänzen oder integrieren. Aber ich gehe jetzt nicht her im App Store, lade eine App runter und klicke auf den Entwickler und schaue mir an, was hat er eigentlich noch alles gemacht. So, das ist, glaube ich, nicht der Weg. Aber wenn du so, jetzt haben wir über den Sebastian gesprochen, der macht das, finde ich, auch sehr gut. Der hat einen englischen Newsletter, wo er eine Weekly Update macht über seine Entwicklung, was er noch alles noch baut und wo er dann auf andere Apps hinweist, die er baut. Und ich glaube, so kannst du deine Audience dann auch schon nutzen, damit du halt eine Umsätze generierst in anderen Apps, so damit du diese Cross-Selling-Geschichten hast. Aber es ist natürlich eine Menge Aufwand, den du wahrscheinlich woanders, der dann woanders wieder fehlt, wenn man alles alleine macht. Machst du eigentlich die Design-Sachen, wenn du jetzt ansprichst, also Einkaufsliste, bin ich komplett bei dir, da gibt es keine Lösung, die jetzt bei uns gut funktioniert und wir haben Zettel und Stift und da schreibt jeder was drauf und es funktioniert nach wie vor. Mittlerweile können Kinder da auch Zeug draufschreiben und das wäre dann bei den Apps wieder schwierig. Aber gebe ich dir recht, aber machst du das Design aktuell dann auch, also alles komplett selber?
Ja, ich habe initial mal irgendwie, wie heißt diese Plattform im Web, wo man so sich so designmäßig inspirieren lassen kann. Dribbble oder so, glaube ich. Da hatte ich mich mal ursprünglich mir so ein Design ausgeguckt und mich dann daran immer so ein bisschen orientiert und dann lief das immer weiter. Ich habe da auch schon unfassbar viel dran rumgewerkelt und umgestellt und meine so langsam auch ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen. Also das war ursprünglich überhaupt nicht mein Steckenpferd und da hatte auch meine größte Sorge, dass die App irgendwie gut aussieht. Aber mir wird rückgemeldet, dass es den Leuten gefällt. Genau, und versuche einfach das weiterhin konsistent zu halten, mich an bestehenden Designs zu orientieren. Und wenn ich merke, dass mir was fehlt, gucke ich zu der Konkurrenz oder im Netz, ob ich irgendwas habe, was mich inspiriert und versuche das dann nachzubauen und einzupflegen.
Was gibt dir die App, was dir der Konzernshop nicht gibt?
Freiheit. Ich muss mit niemandem über irgendwas diskutieren. Wenn ich was machen will, mache ich es einfach und das fühlt sich unfassbar gut an. Ja, und auch Geschwindigkeit dadurch natürlich, ne? Das ist faszinierend und dadurch, dass ich direkt mit den Kunden im Kontakt stehe, was im Konzern halt auch nicht so ist, das sind ja mehrere Ebenen dazwischen, auch diese Motivation, diese Dankbarkeit, die man da, also diese Dankbarkeit, die man gespiegelt bekommt, die motiviert einfach so unfassbar. Macht mich glücklich, da jeden Tag aufs Neue aufzustehen und erstmal ein paar nette Nachrichten lesen zu dürfen.
Ja. Das verstehe ich, oder Kommentare oder Bewertungen. Ja. Dann, wenn du 4,9 hast, ist ja auch mega geil. Das ist ja super. Okay. Wie kriegst du das jetzt? Wir haben ja schon gelernt, du bist da auch Familienvater und ihr arbeitet, glaube ich, aktuell. Arbeitet beide, oder?
Meine Frau arbeitet 2 Tage, 6 Stunden am Dienstag, 6 Stunden am Freitag und ich 4 Tage von Montag bis Donnerstag. Das heißt, der Dienstag überschneidet sich bei uns und Freitag habe ich dann frei und kann da was tun und mache aber häufig auch noch in den Abendstunden. Aber ja, es ist immer der Kampf nach Ressource und Zeit, die irgendwie verteilt werden muss, auch die Kinder auf unsere Paarbeziehung. Ja, es ist anstrengend, aber wir haben ja im Vorgespräch auch schon gesprochen. Du hast mir eröffnet, es wird einfacher irgendwann, worauf ich echt doll hoffe.
Anders und einfacher, also es sind dann andere Sachen anstrengend, aber ja. hast du dann feste Slots, wo du sagst, hier mache ich, keine Ahnung, Dienstagabend und Donnerstagabend 2 Stunden und der Freitag, oder machst du das nach Lust und Laune? Also wie funktioniert das für dich, dass du dazukommst oder auch so zwischendurch morgens? Also ich hatte ja auch schon Gäste, die dann vor ihrem Hauptjob, was weiß ich, 5 oder 6 aufstehen, dann da 1-2 Stunden was machen und dann in den normalen Job starten, oder was funktioniert bei dir?
Also der Freitag ist gesetzt, bis quasi die Kinder nach Hause kommen, so um 2:30. Und dann häufig, wenn ich zur Arbeit fahre, ich bin 1-2 Tage, fahre ich halt von Buxtehude nach Hamburg und habe da einfach dann 1 Stunde, die ich in der Bahn einfach nutze, um zu programmieren. Und das funktioniert auch ganz gut. Und dann öfter mal abends, wobei das nicht regelmäßig ist, wenn es halt reinpasst so. Und am Wochenende frage ich manchmal auch nach 2-3 Stunden, ob ich die haben kann. Aber das ist eher unregelmäßig. Also der Freitag ist schon die Basis für alles.
Ja.
Und da muss ich schon auch sagen, dass mir halt Codex, früher hätte ich in den Abendstunden nicht so ausdauernd programmiert, aber es ist deutlich einfacher, nicht jede Zeile selber schreiben zu müssen, sondern einfach die architektonisch einmal zu überlegen, wie es sein soll, das so einzutippen und dann nur noch das Ergebnis zu reviewen. Dazu ist man abends sehr viel besser in der Lage, als wirklich selber noch jeden einzelnen Buchstaben einzutippen. Das erleichtert das unfassbar in meinem Setting.
Ja, okay. Ah, da machst du dann auch mehrere Sachen parallel. Also gibst du einen Codex Anweisungen, beantwortest ein paar Support-Mails, oder musst du das strukturiert für dich machen, so dass du, keine Ahnung, da mache ich ein bisschen Mails und Feedback, da überlege ich mir Marketingmaßnahmen.
Manchmal würde ich sagen dezent parallel, aber eigentlich bin ich so ein One-Tasker. Also ich kann nicht Dinge gleichzeitig machen. Das schafft mein Kopf irgendwie nicht so richtig gut. Also selbst wenn ich dann prompte, nutze ich dann dazwischen eher, um kurz Pause zu machen oder was weiß ich, mir kurz was zu trinken zu holen. Ist nicht so, dass ich, und vor allem geht es ja mittlerweile so schnell, dass die Pausen eigentlich gar nicht so lang sind, bis sich dann der Agent zurückmeldet. Nee, also ich mache nicht so viel parallel. Das lese ich auch immer wieder, ne? Peter Steinberger haben wir jetzt ja alle mitgekriegt, wie der dann erzählt, dass er da irgendwie 5-6 Tasks loslaufen lässt, die dann über mehrere Stunden laufen. Ich bin an dem Arbeitsprozess, also an diesem Arbeitsmodus bin ich noch nicht angelangt. Du fragst mich auch ein bisschen, wie er das macht, wie das Setup ist. Aber es funktioniert für mich auch gerade einfach zu gut, als dass ich da irgendwie Änderungsbedarf sehe.
Ja, verstehe ich auch. Also, ja. Okay. Ah, du, das ist ja schon echt super spannend. Was denkst du jetzt, war jetzt maßgeblich für den bisherigen Erfolg, den du hattest, also diese Userbase? War es tatsächlich die Umstellung auf kostenlos und dann, oder ist es dann so eine Art selbstbeschleunigendes System? Die App ist kostenlos, installieren mehr Leute, es gibt mehr Feedback, es gibt mehr Bewertungen, mehr Kommentare. Dann kommt es in die anderen Länder rein. War das bisherige Geheimnis, dass es geklappt hat, oder gab es noch was anderes?
Also eigentlich genau das, was du sagst, es trifft eigentlich den Kern. Feedback habe ich natürlich davor schon bekommen, ne? Auch als es kostenpflichtig war, aber halt eine Mail pro Monat. Und da ein Muster zu erkennen, ist extrem schwer. Und jetzt, sobald der App auch nur die kleinste Sache nicht verständlich ist, teilen mir das 5 Leute pro Woche mit.
Ja,
und
okay.
Das ist so Gold wert, das ist ein total starkes Signal, ne? Aha, das hat nur in meinem Kopf funktioniert, das war nur für mich verständlich, andere Leute verstehen das nicht, ich muss das einfacher machen und das nehme ich auch extrem ernst, also diese kleinen Verbesserungen haben bei mir immer höchste Priorität, also Fehler oder Bugs sowieso, wenn was offensichtlich kaputt ist sowieso, aber wenn irgendwas nicht richtig intuitiv ist, dann ändere ich das sofort ab und mache auch mehrere Iterationen, bis diese Mails aufhören. Das heißt, wie du sagst, dieser selbstverstärkende Prozess, der in Gang gesetzt wird, der startete mit dem Umsonstmachen und wird halt immer weiter verstärkt, weil die App immer intuitiver und immer einfacher wird und dadurch immer mehr Feedback kommt. Das hat für mich irgendwie alles geändert. Und hätte ich das gelassen und die App nicht weiterentwickelt, hätte es natürlich nicht funktioniert, nur dadurch, dass sie kostenlos ist. Ne?
Also schreibst du den Feedbackgebern dann auch zurück, hey, Update ist jetzt online, habe das und das geändert, bitte schick mir nochmal Feedback zum Feedback, ob es jetzt wirklich passt?
Nee, ich schreibe allen Leuten zurück, dass ich mich drum kümmere oder dass ich im Zweifel, wenn ich weiß, ich werde es direkt angehen, aber dann gibt's innerhalb der App gibt's immer so ein kleines Chatfenster, das aufgeht, wo ich dann kurz beschreibe, was ich verändert habe und dann sehen die das da, weil das wäre zu viel Aufwand, dann nochmal die Mails rauszusuchen und den Leuten zu schicken. Ja.
Wenn jetzt
Manchmal schreiben mir die Leute dann, danke, du hast es gefixt, danke schön, und schreiben mir dann von selbst nochmal.
Von selbst, okay, ist natürlich, da so kriegt man auch eine Fanbase hin und eine Community, die dich dann auch wieder weiterempfehlen. Das spricht ja dann auch wieder fürs Produkt, ist ja auch cool. Ja, wenn jetzt jemand zuhört und der denkt, jetzt Einkaufsliste stimmt, der Stefan und der Andi, die haben hier drüber diskutiert, jetzt baue ich eine Einkaufsliste und dann schicke ich die den zwei und dann wird es schon funktionieren. Ist es wirklich so einfach heute mit KI und Co. und dann mache ich die kostenlos? Würdest du jetzt das empfehlen, das so zu machen? Oder funktioniert es bloß, wenn man ein eigenes Problem mitlöst, dass man dranbleibt? Also du hast jetzt offensichtlich ein eigenes Problem gelöst für euch zwei und dann hat sich's verselbstständigt. Die Motivation ist dadurch ja eine andere, wie wenn ich jetzt eine Idee von jemand anders umsetze sozusagen.
Anni, du nimmst ja immer die perfekten Antworten schon vorweg. Nein, genauso wie du sagst, ne? Das ist zwar in sich, im Kern ist es einfach, technisch gesehen, aber du musst halt über Jahre hinweg dranbleiben, das weiter zu verbessern, weil zu glauben, ich baue innerhalb von 2 Wochen was und das lieben dann Tausende von anderen Menschen, das ist eine komplette Illusion. Und ich sehe das auch immer wieder auf Reddit, ich habe jetzt hier meine App online gestellt, warum kriege ich denn nur schlechte Bewertungen oder warum zahlt dafür niemand, wo ich mir denke, ja, aber das ist einfach auch naiv. Also nur weil es in deinem Kopf funktioniert hat, weil du glaubst, dass es jetzt das beste Produkt aller Zeiten ist, ist es das nicht. Du brauchst, das hätte ich anfangs auch nicht so erwartet, aber man ist massiv auf dieses Feedback angewiesen und nur so erreichst du über Jahre hinweg, über Monate hinweg einen Stand, mit dem auch andere Leute was anfangen können. Und das hilft, da hilft nur Disziplin. Das kannst du nur auflösen, indem du es dann auch einfach machst. Ne? Und dann ist es halt anstrengend, auch wenn es gefühlt technisch nicht aufwendig ist. Ich meine, wir sprechen hier über eine Einkaufslisten-App oder eine Haushaltsbuch-App. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Trotzdem musst du dranbleiben und diszipliniert bleiben, ne? Und auch irgendwie empathisch bleiben und zuhören, wenn die Leute Feedback geben.
Kennst du jetzt eigentlich deine User? Also du kriegst ja Support-E-Mails, dann könntest du die sammeln und was weiß ich. Aber angenommen, du würdest jetzt im gleichen Stil die Einkaufslisten-App machen. Du weißt ja, dadurch, dass du auch nichts speicherst und sammelst, du hast jetzt wieder Sebastian nicht die Möglichkeit, einen Newsletter zu schreiben. Ach, übrigens, ich habe jetzt hier die zweite App. Sammelst du das irgendwo, sodass du da auch dass du dir so eine Audience aufbaust, die dann potenziell die zweite App auch nutzt?
Also ich habe einen Newsletter, den hatte ich mal gemacht in Vorbereitung auf die Android-App, dass ich dann den Leuten schreiben kann, dass jetzt da ist. Das sind aber 80 Subscriber, das ist jetzt nicht die Welt. Ich würde das dann schon einfach in-App transportieren, so, ne, zu sagen, hey, jetzt hier ist meine neue App draußen, du kannst das ja einfach ab und an mal tun und dann einfach auch in den Einstellungen verlinken. Aber ich glaube, und den Zahn hat mir, wie gesagt, auch Finn so ein bisschen gezogen, dass der Strom, der da rüberkommt, vielleicht nicht so groß ist, wie es mir hofft. So. Deswegen hat es erstmal keine Priorität. In den nächsten 2-3 Jahren, glaube ich, bin ich jetzt erstmal dabei, Monet weiter noch zu Ende zu bringen, weil ich glaube tatsächlich, dass es irgendwann einen Zustand geben wird, der zu Ende sein muss, weil man sonst dieses Level an Einfachheit nicht mehr halten kann. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es da weitergeht.
Ja, spannend. Also ich glaube, wenn du vorhast, so ein Studio zu machen, dann brauchst du das irgendwie. Auf der anderen Seite, jetzt, wenn man den Sebastian, haben wir häufig drüber gesprochen, der macht ja auch 99% jetzt mit seiner einen App sozusagen und trotzdem steckt er viel Zeit in Content, Newsletter und Co. So, ja. Aus der Außensicht und ich bin gespannt, wie seine zweite App dann ankommt. Und also sie ist jetzt live und er macht erste Umsätze damit, aber das glaube ich, sieht dann, ist kein Erfolgsgarant, dass es dann sofort, wie du sagst, wieder 1.000 Euro im Monat verdient oder so. Da ist er, glaube ich, nicht, sondern bei 150 oder so. Also
was auch Geld ist. Also was ja, irgendwie ja, krass natürlich. Ist, was mehr ist, als viele andere Leute mit ihren Apps machen, aber er zehrt ja von einem enorm großen Publikum schon, das halt dann auch damit einsteigt.
Das stimmt,
so,
ja.
Und auch die zweite App ist wieder so eine App, die ganz klar in diese Marketing-Schiene, Build in Public, Selbstoptimierung
ja.
passt.
Hast recht, ja.
Das macht Pomodoro er echt richtig dann. Gut.
Ja. Ja, vielleicht hat er bis hierhin zugehört. Okay, wie kriegst du es hin, mal abzuschalten? Also jetzt fährst du eine Stunde baden ins Büro, dann programmierst du da, fährst abends zurück, programmierst weiter. Irgendwann raucht einem da eher der Kopf. Was ist das, was für dich funktioniert, um mal komplett an was anderes zu denken? Also selbst beim Einkaufen nimmst du ja dann deine Handy in die Hand und klickerst deine Sachen rein.
Also es funktioniert so semi-gut. Also ich gefühlt, es läuft, ein großer Anteil meines Hirns läuft schon immer, denkt schon immer über dieses Projekt nach. Egal, was ich sonst tue. Das ist schon manchmal auch schwierig und ich komme mir manchmal dann auch schon aufgekratzt vor. Aber genau, was bei allen hilft. Sport, Laufen gehen. Ich habe jetzt Bouldern für mich neu entdeckt, mache das ein bis zweimal die Woche, gelaufen. War jetzt gestern mit einem Kumpel in der Sauna, ne? Also das sind ja keine tiefgehenden Geheimnisse. Das muss man einfach hinkriegen, sich diese Inseln zu erhalten und dann auch nicht zu überdrehen und auch Maß zu halten. Finde ich schwierig, weil ich eigentlich gerne jede Minute dran sein würde am Projekt. Gut, ich glaube, das gehört zum Erwachsenenwerden dazu, das auszuhalten, ne? Dann das Geduld zu haben und darauf zu vertrauen, das wird schon irgendwie, auch wenn ich da jetzt langsamer bin als manch anderer.
Was hast du noch für Ziele für dieses Jahr? Also hast du bis zum Jahresende dann, keine Ahnung, möchtest du 25.000 Daily Active Users haben? Ist das sowas, was du irgendwie so an einem Whiteboard stehen hast oder nimmst du es, wie es kommt?
Also, nee, an einem Whiteboard stehen habe ich es nicht. Ich habe so gefühlt mir die gerade mal eingezeichnet in mein bisheriges Wachstum und ich glaube, es wäre realistisch, dass ich Ende des Jahres 20.000 bis 25.000 tägliche Nutzer habe. Es gab jetzt so einen kleinen Schockermoment Ende Februar. Und zwar hatte ich in Vorbereitung auf diese Spendenfunktion, hatte ich mich im App Store Connect als Händler eingetragen. Man muss innerhalb der EU, musst du, sobald du dich in Austausch stehst mit Kunden und denen was verkaufen willst, musst du dich als Händler eintragen. Da war meine App für 4 Tage aus dem Store verschwunden. In diesen Tagen wurde quasi dieser Händlerstatus überprüft, was mich einfach massiv Downloads gekostet hat und auch kurzzeitig Rankings gekostet hat. Ich war sofort wieder auf Platz 1 für alle relevanten Suchbegriffe. Aber das hat es ein bisschen so einen Dämpfer versetzt, weswegen jetzt der März auch schlechter lief, als ich dachte. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt wirklich bei 25.000 Nutzern am Ende des Jahres rauskomme, aber die Größenordnung wird schon passen. Genau, das wäre cool. Ich hoffe, das passt so. Und es hängt aber auch einfach doll davon ab, wie stark jetzt USA, Kanada, Frankreich, Italien weitergeht, ne? Weil das ja dann auch da dieser selbstverstärkende Effekt ist. Je höher du da in den Rankings kommst, desto mehr Bewertungen und Ratings kriegst du, desto schneller steigst du auch weiter auf, um dann wieder mehr Downloads zu bekommen. Der Stein kommt dann irgendwann ins Rollen. Und wenn das irgendwann mal auch in den anderen Ländern so ist wie in Deutschland, dann wird das Wachstum halt auch wieder exponentiell sein. Ja. Aber wann das passiert, kann ich dir nicht sagen. Oder ob das passiert.
Nach Deutschland ist das USA dann das größte Land dann durch deine Reddit-Aktivitäten da? Oder sind es dann eher so spanischsprachige Länder noch?
Jetzt kann ich hier mal kurz gucken. Oh. Also, nach Deutschland ist es Österreich. Dann kommt Italien, Schweiz und dann kommt USA, Kanada, so von den derzeitigen Downloads und Nutzern. Genau, aber wie gesagt, die USA und Kanada und Frankreich steigen einfach schneller auf, weil ich habe das Gefühl, Österreich und Schweiz sind zwar irgendwie getrennte App Stores, also da ist das Ranking auch komplett unabhängig zum deutschen App Store, aber das lief dann irgendwie so mit. Ich habe da jetzt nie dezidiert Werbung oder Marketing für aus Österreich oder der Schweiz gemacht, aber es lief dann irgendwo so mit. Die Länder sind aber halt klein, das heißt, da ist irgendwann das Limit auch echt schnell ausgeschöpft. Und das ist es natürlich in größeren Ländern nicht, ne? Das heißt, das wird zwangsläufig irgendwann werden die größeren Länder die kleinen überholen.
Weißt du, ist es in Österreich in der Schweiz auch Haushaltsbuch oder Haushaltsbüchli oder wie nennt man
das? Nee, da heißt es auch Haushaltsbuch, genau. Ich glaube, es ist auch deutsch einfach dort eingestellt.
Ah ja, cool. Ja, also ey, was eine Reise auf jeden Fall. Also ich überlege ja auch immer, ist es relevant für den Podcast? So, wenn es kein Monetarisierungs- oder wenn es noch kein Geschäftsmodell dahinter gibt. Aber ja. Ich finde es trotzdem spannend, was dich da jetzt motiviert und was du da geschafft hast. Und es kann jetzt ja auch nicht jeder von sich behaupten, dass er eine, also was bringt mir die Monetarisierung mit 500 Euro, wenn es 20 Leute nutzen?
Ja.
Da hast du jetzt einen anderen Weg gewählt, aber wenn jetzt jemand bis zum Ende zugehört hat und Feedback hat dazu, dann kann er mir ja gerne schreiben, ich reiche das weiter oder ich für deinen LinkedIn und Co. ist dann auch verlinkt, kann man dich dann auch kontaktieren. Würde mich aber auch interessieren, wie ihr es fandet und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es so funktioniert und dass du dann mit dem Spenden, wenn du eine große Userbase hast, vielleicht funktioniert es ja doch. Also ich würde es dir wünschen Und danke. Ansonsten viel Erfolg für die Zukunft.
Danke, Andi. Hat Spaß gemacht.
Prima, mir auch. Danke fürs Teilen und mach's gut.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Ja, und das war sie auch schon wieder, die Folge 165 von Happy Bootstrapping. Schick mir doch gern dein Feedback an hallo@happy-bootstrapping.de, Vorschläge für neue Gäste oder adde mich auf LinkedIn und rante da ein wenig rum, auch falls es nicht gefallen hat. Auch das wäre mir super wichtig, dass ich eben weiß, was ich in Zukunft besser machen kann, weil auch nach 164 oder 165 Folgen jetzt lernt man noch dazu. In der nächsten Woche wahrscheinlich kommt eine Folge, weiß ich gerade noch nicht genau. Vielleicht habe ich ein bisschen Verzögerungen in meinem Release, weil ich ein bisschen jetzt eine kleine OP habe. Ansonsten, wenn es alles gut geht, dann kommt nächste Woche in die Folge mit dem Silvano D'Agostino von Cambria. Und da geht es um den Einsatz von KI, KI-Transformation für den Mittelstand. Da haben die eine Software, gehen aber auch direkt rein, helfen mit Workshops und so weiter. Fand ich super interessant, mal zu verstehen, wie sowas funktioniert. Nächste Woche, Folge 166. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.